MP3HO mit / Buch von Rampa Buch. Die unglaubliche Wahrheit. Wenige Bücher haben in den letzten Jahren mehr Kontroverse geweckt, als Lobsang Rampas Das dritte Auge und die anderen Werke, die aus seiner Feder stammen. Der Grund ist einfach genug. Wenn ein Engländer behauptet, dass sein Körper durch den Geist eines tibetischen Lama übernommen wurde, so kann er vernünftigerweise Hohn erwarten. Wenn er darüber hinaus außergewöhnlich, sehr detaillierte Erfahrungen erzählt, die den Besitz von persönlichen Befugnissen ganz außerhalb der Naturgesetze voraussetzen, wie wir sie verstehen, wird die Reaktion nicht überraschend, ein Aufruhr. Aber Aufstände dieser Art entspringen manchmal aus der Unwissenheit. Ein Einblick in das, was bislang nicht bekannt war, ist immer beunruhigend. Die Tatsache, dass Dr. Rampa jetzt viele Tausende von Lesern auf der ganzen Welt hat, ist ein Beweis, dass nicht alle Köpfe gegen das Unbekannte verschlossen sind. Es ist für diese große Masse der Leser, und nicht weniger, für die Skeptiker, die nicht in der Lage gewesen sind, seine Geschichte zu widerlegen noch durch ihr Wissen zu erklären, dass die Geschichte nicht wahr ist, die Dr. Rampa in seinem dritten Buch schrieb. Die Rampa-Story ist Lobsang Rampas Antwort auf all seine Kritiker, und jede Seite ist seine unerschütterliche Garantie für die Wahrheit. Vorwort. Dieses Buch handelt über das Okkulte und des Menschenmacht. Es ist ein leicht verständliches Buch, das weder Fremdwörter, Sanskrit noch künstliche Sprachen enthält. Die Durchschnittsperson möchte gerne über die Dinge Bescheid wissen und nicht Worte erraten müssen, die der durchschnittliche Autor selbst nicht versteht. Wenn ein Autor seine Arbeit versteht, kann er auch in einer Sprache schreiben, ohne dass er den Mangel an Kenntnis mit einem Fremdwort auskleiden muss. Viel zu viele Leute lassen sich auf faulen Zauber ein. Die Gesetze des Lebens sind wirklich einfach. Es besteht daher nicht die geringste Notwendigkeit, sie mit mystischen Kults und Pseudoreligionen zu verschönern, noch besteht für irgendjemand die Notwendigkeit, Anspruch auf göttliche Offenbarungen zu erheben. Jedermann kann dieselben Offenbarungen haben, wenn er daran arbeitet. Keine Religion hält den alleinigen Schlüssel zum Himmel, noch wird man für immer verdammt, nur weil man die Kirche mit einem Hut anstelle ohne Schuhe betritt. In Tibet tragen die Lama-Klöstereingänge die Inschrift, 1000 Mönche, 1000 Religionen. Es spielt keine Rolle, an was man glaubt, solange es beinhaltet, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu, und man wird durchkommen, wenn man abberufen wird. Einige sagen, dass man inneres Wissen nur dann erreichen kann, wenn man sich diesem oder jedem Kult anschließt und obendrein noch eine beträchtliche Summe bezahlt. Doch die Gesetze des Lebens besagen, suche, und du wirst finden. Dieses Buch ist die Frucht eines langen Lebens, einer auserlesenen Ausbildung in den größeren Lama-Klöstern Tibets sowie einer Kraft, die aufgrund sehr streng befolgter Regeln erlangt wurde. Dies ist Wissen, das die Ahnen längst vergangener Zeiten lehrten und in den Pyramiden von Ägypten, den hohen Tempeln der Anden und dem größten Verwahrungsort des okkulten Wissens auf der Welt, im Hochland Tibets, niedergeschrieben ist. Kapitel 1. Der Abend war warm. Herrlich und ungewöhnlich warm für diese Jahreszeit. Leicht und sanft stieg in der windstillen Luft der süße Duft des Weihrauches auf und verlieh unserem Gemüt Ruhe. Weit weg hinter den hohen Gipfeln der Himalayas ging in strahlender Pracht die Sonne unter und färbte die schneebedeckten Bergspitzen blutrot, wie als Warnung des Blutes in dem Tibet, der einst baden würde. Die sich verlängernden Schatten krochen langsam von den Doppeltürmen des Potala der Stadt Lhasa und unserem eigenen Gakpori zu. Unter uns, zur Rechten, nahm eine von der Nacht überraschten Karawane indischer Händler den Weg zum Pagokaling oder Vesto auf. Mit einer unziemlichen Hast absolvierten auf der Linkostraße noch die letzten gläubigen Pilger ihren Rundgang, so als ob sie Angst hätten, von der samtenen Dunkelheit der schnell hereinbrechenden Nacht überholt zu werden. Der Kuku oder Fluss des Glücks floss auf seiner langen Reise zum Meer fröhlich einher und warf, als Anerkennung des zu Ende gehenden Tages, helle Lichtblitze hoch. Die Stadt Lhasa erstrahlte glutrot, durchsetzt mit dem goldenen Glühen der Butterlampen. Vom nahegelegenen Potala erscholl eine Trompete und kündete das Ende des Tages an und ihre Töne rollten und echoten durch das Tal, prallten auf den Felsen ab und kamen mit einem verendeten Klang wieder zu uns zurück. Ich blickte auf die mir vertraute Kulisse und schaute zum Potala hinüber. Hunderte von Fenster widerspiegelten sich, während Mönche aller Stände zum abschließenden Tag ihrer Geschäftigkeit nachgingen. Auf dem riesigen Bau beim goldenen Grab stand beobachtend, einsam und unnahbar eine Gestalt. Und während die letzten Strahlen der Sonne hinter der Bergkette verschwanden, ertönte erneut eine Trompete und vom Tempel darunter hob ein tief klingender Gesang an. Schnell verblasste die letzte Spur Licht und die Sterne leuchteten wie Juwelen am purpurnen Himmel auf. Ein Meteorit raste über den Himmel und zerbarst in eine endgültig aufflammende Herrlichkeit, bevor er als ein Quäntchen Rauch zur Erde fiel. Ein wunderschöner Abend, Lobsang, sagte eine mir bekannte und geliebte Stimme. In der Tat, ein herrlicher Abend, erwiderte ich, während ich mich schnell erhob, so dass ich mich vor dem Lama Mingya Dongdub verbeugen konnte. Er saß etwas abseits an einer Wand und deutete mir, mich zu setzen. Er zeigte mit dem Finger nach oben und sagte, bist du dir bewusst, Lobsang, dass die Menschen, wie du und ich, wie das aussehen könnten? Ich blickte ihn sprachlos an. Wie konnte ich denn wie die Sterne am Nachthimmel aussehen? Der Lama war ein großer, stattlicher Mann mit einem vornehmen Kopf. Dennoch, er sah nicht gerade wie eine Ansammlung Sterne aus. Er lachte über mein erstauntes Gesicht. Du nimmst, wie üblich, alles immer wortwörtlich, Lobsang, lächelte er. Ich wollte damit nur sagen, dass die Dinge nicht immer das sind, was sie scheinen. Wenn du, Manipat Mehum so groß schreiben könntest, dass es das ganze Tal von Lhasa ausfüllte, dann wären die Leute nicht in der Lage, es zu lesen. Es wäre viel zu groß für sie, um es erfassen zu können. Er machte eine Pause und schaute mich an, um sicher zu gehen, dass ich seiner Erklärung folgen konnte, und dann fuhr er fort. Auf dieselbe Weise sind die Sterne so groß, dass wir nicht feststellen können, was sie wirklich darstellen. Ich sah ihn an, als wäre er Meschugge. Was, die Sterne stellen etwas dar. Die Sterne waren, nun, halt eben Sterne. Doch dann dachte ich, so groß zu schreiben, dass es das ganze Tal ausfüllte und aufgrund der Größe unlesbar wurde. Die liebenswürdige Stimme fuhr fort, nun stell dir vor, du würdest schrumpfen und schrumpfen und so klein werden wie ein Sandkorn. Wie würde ich dann für dich aussehen? Angenommen, du würdest noch kleiner werden, so dass selbst das Sandkorn für dich so groß wie eine Welt wäre. Was würdest du dann von mir sehen? Er hielt inne und sah mich durchdringend an. Nun? Fragte er mich, was würdest du sehen? Ich staunte und war wie vor den Kopf gestoßen über den Gedanken und saß da wie ein gefangener Fisch mit offenem Mund. Du würdest, Lobsang, sagte der Lama, eine Gruppe weit verstreuter Welten in der Dunkelheit Schweden sehen. Aufgrund deiner winzigen Größe würdest du die Moleküle meines Körpers als einzelne Welten mit unermesslich viel Raum dazwischen sehen. Du würdest Welten sehen, die um andere Welten kreisen. Du würdest Sonnen sehen, die die Moleküle gewisser geistigen Zentren wären, du würdest dein Universum sehen. Mein Kopf streikte. Ich hätte beinahe schwören können, dass die Maschinerie oberhalb meiner Augenbrauen vor lauter Bemühung, all diesem sonderbaren und spannenden Wissen zu folgen, erschauerte. Mein Mentor, der Lama Mingya Dongdub, streckte seine Hand aus und hob sanft mein Kinn. Lobsang, gluckste er, du schielst ja vor Anstrengung, mir zu folgen. Er setzte sich zurück, lachte und gab mir einen Augenblick Zeit, um mich zu erholen. Dann sagte er, schau dir einmal das Material deiner Robe an. Fühl es an. Ich tat wie geheißen, und ich kam mir sehr albern vor, während ich mir das zerrissene alte Gewand, das ich trug, ansah. Der Lama bemerkte, das Tuch ist irgendwie weich anzufassen und man kann nicht hindurchsehen. Nun stell dir vor, du blickst durch ein Glas, das dieses Tuch 10-mal vergrößerte. Denke an eine dicke Jaquollfaser, jede Faser wäre 10-mal dicker als die, die du hier siehst. Dann wärst du in der Lage, Licht zwischen den Fasern zu sehen. Nun vergrößere die Fasern millionenfach weiter und du könntest mit einem Pferd hindurchreiten, außer wenn die Faser zu riesig wäre, um darüber zu klettern. Nun, da es auf den Punkt gebracht wurde, ergab es einen Sinn für mich. Ich saß da und dachte nickend nach, während der Lama sagte, wie eine alte klapprige Frau. Herr, sagte ich schließlich, dann ist sämtliches Leben viel Raum und darin verstreut Welten. Nein, ganz so einfach ist es nicht, erwiderte er. Setz dich etwas bequemer hin und ich werde dir ein wenig von dem Wissen, das wir in der Höhle der Ahnen entdeckt haben, erzählen. In der Höhle der Ahnen, rief ich voller Neugier aus, werden sie mir davon und von der Expedition erzählen. Ja, ja, beschwichtigte er, das werde ich, doch lass uns zuerst mit den Menschen und dem Leben befassen, so wie das die Ahnen in den Tagen von Atlantis glaubten zu sein. Insgeheim interessierte mich die Höhle der Ahnen viel mehr. Eine Expedition hoher Lamas hatte sie entdeckt. Sie enthielt einen sagenhaften Wissensschatz und Gerätschaften prähistorischer Kulturen, als die Erde noch sehr jung war. Doch da ich meinen Mentor sehr gut kannte, wusste ich, dass es keinen Zweck hatte, zu erwarten, dass er mir die Geschichte erzählte, bevor er nicht bereit dazu war. Über uns schienen die Sterne in ihrer vollen Pracht und wurden von der in Tibet dünnen, reinen Luft kaum verblasst. In den Tempeln und Lamaklöstern ging nacheinander ein Licht nach dem anderen aus. Von weit her, durch die Nachtluft getragen, drang das klagende Winseln eines Hundes an unsere Ohren. Dann, das Antwortgebell jener im Dorf schön unter uns. Die Nacht war friedlich, geradezu ruhig und keine Wolke segelte über das Antlitz des soeben aufgehenden Mondes. Die Gebetsfahnen hingen schlaff und leblos an ihren Masten. Von irgendwoher ertönte ein schwaches Geklapper einer Gebetsmühle. Ein frommer Mönch im Aberglauben gefangen und sich der Realität nicht bewusst, drehte das Rad in der vergeblichen Hoffnung, die Gunst der Götter zu erlangen. Der Lama, mein Mentor, lächelte über den Klang und sagte, jeder seinem Glauben gemäß, jeder nach seinen Bedürfnissen. Die Fallen der zeremoniellen Religion sind für viele ein Trost. Wir sollten daher jene nicht verachten, die auf ihrem Weg noch nicht so weit gekommen sind oder noch nicht in der Lage sind, ohne Krücken dazustehen. Ich werde dir jetzt etwas über die Natur der Menschen erzählen, Lobsang. Ich fühlte mich diesem Mann sehr nahe, der ein Zwei-Teilchen, um die andere Materie-Teilchen kreisen. Und genauso wie um unsere Sonne Welten kreisen, die ihre Distanz immer aufrechterhalten und sich nie berühren. So besteht auch alles andere, was existiert, aus sich drehenden Welten. Er hielt Renner und sah mich an. Vielleicht fragte er sich, ob das alles über meinen Verstand hinausging. Doch ich konnte dem mit Leichtigkeit folgen. Er fuhr fort, die Geister, die wir Hellseher am Tempel sehen, sind Menschen, lebendige Menschen, die diese Welt verlassen haben und in ein Stadium getreten sind, wo ihre Moleküle so weit auseinander liegen, dass der Geist durch die dicksten Mauern gehen kann, ohne auch nur ein einziges Molekül diese Wand zu berühren. Ehrenwerte Lehre, sagte ich, warum empfinden wir ein Kitzeln, wenn uns ein Geist leicht berührt? Jedes Molekül, jedes kleine Sonnen- und Planetensystem ist von einer elektrischen Ladung umgeben. Es ist nicht die Art Elektrizität, die der Mensch mit Maschinen erzeugt, sondern eine verfeinerte Art. Die Elektrizität, die wir des Nachts am Himmel leuchten sehen. Und genauso wie die Erde an den Polen über die Nordlichter oder die Aurora Borealis verfügt, so besitzt selbst das geringste Materieteilchen sein Nordlicht. Ein Geist, der uns zu nahe kommt, versetzt der Aura einen leichten Schlag und so nehmen wir dieses Kitzeln wahr. Um uns herum war die Nacht still. Kein Luftzug störte die Stille. Uns umgab eine Ruhe, die man nur in Ländern wie Tibet kennt. Ist denn diese elektrische Ladung, die wir sehen, die Aura? Fragte ich. Ja, erwiderte mein Mentor der Lama Mingya Dondop. In Ländern außerhalb Tibets, wo der Starkstrom durch Überlandleitungen fließt, wird selbst von den Elektroingenieuren ein Koroneffekt beobachtet und erkannt. Bei diesem Koroneffekt scheinen die Leitungen von einem bläulichen Korona- oder Auralicht umgeben zu sein. Meistens wird es in einer dunklen, nebligen Nacht beobachtet. Doch für die, die es sehen können, ist es natürlich immer da. Er blickte mich eingehend an. Wenn du nach Kongqing gehst, um Medizin zu studieren, wirst du ein Instrument benutzen, das die elektrischen Gehirnwellen aufzeichnet. Sämtliches Leben, alles was existiert, besteht aus Elektrizität und Schwingung. Nun bin ich aber etwas verwirrt. Entgegnete ich, wie kann denn das Leben gleichzeitig Schwingung und Elektrizität sein? Ich verstehe zwar das eine, aber nicht beides. Aber mein lieber Lobsang, lachte der Lama, es gibt keine Elektrizität ohne Schwingung und Bewegung. Es ist die Bewegung, die die Elektrizität erzeugt. Daher sind sie eng miteinander verbunden. Er sah meinen verdutzten Blick und mit seinen telepathischen Kräften las er meine Gedanken. Nein, sagt er, es geht hier nicht um irgendeine Schwingung. Lass es mich dir auf diese Weise erklären, stell dir einmal eine riesige Tastatur eines Musikinstruments vor, das sich von hier bis in die Unendlichkeit erstreckte. Die Schwingung, die wir als etwas Festes betrachten, wird von einer Taste, D, H, von einer Note auf dieser Tastatur repräsentiert. Die nächste Taste könnte den Ton repräsentieren und die übernächste das Sehen. Weitere Tasten stehen für Gefühle, Empfindungen und Absichten, für die wir während unseres Erdendaseins kein Verständnis haben. Ein Hund kann höhere Töne hören, als das ein Mensch kann, und ein Mensch wiederum kann tiefere Töne hören, als das ein Hund kann. Einem Hund könnte in hohen Tönen etwas gesagt werden, die er hören kann und der Mensch wüsste nichts davon. Auf die gleiche Weise könnten Menschen von der sogenannten geistigen Welt mit denen, die sich jetzt auf der Erde befinden, kommunizieren, wenn der Erdling mit der speziellen Gabe des Hellhörens ausgestattet wäre. Der Lama machte eine Pause und lachte leicht. Ich halte dich vom Bett ab, Lobsang, aber morgen Vormittag hast du frei, um dich davon zu erholen. Er zeigte nach oben zu den Sternen, die in der klaren Luft so überaus hell leuchteten. Seit ich die Hölle der Ahnen besucht habe und dort diese wundervollen Geräte und Instrumente, intakt erhaltene Instrumente seit den Tagen von Atlantis, ausprobiert habe, habe ich mich immer wieder mal mit einem wunderlichen Einfall vergnügt. Ich liebte es, an zwei kleine empfindende Geschöpfe zu denken, die noch viel kleiner als der kleinste Virus sind. Es spielt keine Rolle, was sie für eine Form haben, akzeptiere einfach, dass sie intelligent sind und über super Instrumente verfügten. Stell sie dir nun vor, wie sie draußen unter freiem Himmel in ihrer eigenen unendlich kleinen Welt stehen, genauso wie wir das jetzt tun, o Himmel. Ist das aber eine wundervolle Nacht? Rief A aus. Ja, erwiderte B, das lässt einen wirklich nach dem Grund des Lebens fragen, was wir sind und wohin wir gehen? A blicke zu den Sternen auf, die in endlosen Reihen über den Himmel zogen und dachten nach, Welten über Welten ohne Grenzen, Millionen, Milliardenfach und ich frage mich, wie viele davon wohl besetzt sind, Unsinn. Frevel. Lächerlich. Stotterte B, du weißt doch, dass es kein Leben außer auf dieser, unserer Welt gibt, denn sagen uns nicht immer die Priester, dass wir nach dem Ebenbild Gottes erschaffen wurden? Und wie kann es anderes Leben geben, außer es ist genau gleich wie das unsere? Nein, das ist unmöglich. Du hast ja den Verstand verloren. Und während Adaf umging, murmelte er schlecht gelaunt vor sich hin. Sie alle könnten falsch sein. Weißt du, sie könnten falsch sein. Der Lama Mingya Dondop lächelte und sagte, ich habe sogar noch eine Fortsetzung davon. Hier ist sie, in einem fernen Labor mit einer von uns nie erträumten Technik, wo Mikroskope von unerhörter Stärke verfügbar wären, arbeiteten zwei Wissenschaftler zusammen. Einer saß mit einem gekrümmten Buckel auf einem Stuhl und blickte, seine Augen fest auf ein super Mikroskop gepresst, hindurch. Plötzlich begann er, seinen Stuhl auf dem polierten Boden mit einem kratzenden Geräusch rückwärts zu schieben. Schau, Khan, rief er seinem Assistent zu, komm und sieh dir das an. Khan erhob sich und ging zu seinem aufgeregten Vorgesetzten hinüber und setzte sich vor das Mikroskop. Ich habe ein Millionstel eines Körnchens Bleisulfid auf dem Objekt trägt, sagte der Vorgesetzte, schau dir das mal an. Khan regulierte die Einstellung und pfiff vor Überraschung durch die Zähne, du meine Güte, rief er aus, das sieht ja aus, als blickte man durch ein Teleskop ins Universum. Lodernde Sonnen, kreisende Planeten. Apostroph der Vorgesetzte sagte versonnen, ich frage mich nur, ob wir vielleicht noch eine stärkere Vergrößerung haben, um auf eine einzelne Welt hinabzublicken, ich möchte zu gerne wissen, ob es da auch Leben gibt, und Sen sagte Khan schroff, das kann es nicht geben, denn sagen uns nicht immer die Priester, dass wir nach dem Ebenbild Gottes erschaffen wurden, wie kann es also dort intelligentes Leben geben? Über uns kreisten die Sterne, endlos und ewig. Lächelnd griff der Lama Mingya Dondop in seine Robe und brachte eine Schachtel Streichhölzer hervor. Ein Schatz, der von dem weit entfernten Indien hergebracht wurde. Langsam zog er ein Streichholz heraus und hielt es hoch. Ich werde dir nun eine Schöpfung zeigen, Lobsang, sagte er unbekümmert. Absichtlich zog er den Streichholzkopf über die Reibfläche der Schachtel, und als er aufflammte, hielt er den brennenden Span in die Höhe. Dann blies er ihn aus. Schöpfung und Auflösung, sagte er. Der brennende Streichholzkopf stieß tausende von Partikeln aus, jeder explodierte von seinen Kameraden weg. Jede war eine separate Welt. Das Ganze war ein Universum. Und das Universum starb, als die Flamme ausging. Kannst du also sagen, dass es auf diesen Welten kein Leben gab? Ich sah ihn zweifelhaft an und wusste nicht, was ich sagen sollte. Wenn sie Welten wären, Lobsang, und Leben beherbergten, dann hätten diese Welten für diese Leben Millionen von Jahre gedauert. Sind wir vielleicht bloß ein entzündetes Streichholz? Leben wir hier mit unseren Freuden und Leiden, meistens Leiden, und denken, dass dies eine Welt ohne Ende ist? Denkt darüber nach und morgen werden wir uns weiter darüber unterhalten. Er erhob sich und entschwand meinen Blicken. Ich stolperte über das Dach und tastete blind nach der nach unten führenden Leiter. Unsere Leitern waren anders als die im Westen verwendeten, sie bestanden aus eingekerbten Pfosten. Ich fand die erste Kerbe, die zweite und die dritte, dann glitt mein Fuß aus, wo irgendjemand Butter einer Butterlampe verschüttet hatte. Ich krachte nach unten und landete in einem wirren Haufen an dessen Fuß und sah mehr Sterne, als es am Himmel oben gab. Von den schlafenden Mönchen hagelte es Proteste. Durch die Dunkelheit erschien eine Hand und gab mir eine Ohrfeige, so dass es in meinem Kopf Strom läutete. Schnell sprang ich auf die Füße und eilte in die mich einhüllende Dunkelheit in Sicherheit. So leise wie möglich fand ich einen Platz zum Schlafen. Ich wickelte meine Robe um mich und löste den Halt meines Bewusstseins. Nicht einmal der Schusche eilender Füße störte mich, noch unterbrachen die Konchen und die Silberglocken meine Träume. Der Morgen war schon weit fortgeschritten, als ich von jemandem, der enthusiastisch gegen mich trat, aufgeweckt wurde. Verschwommen sah ich auf und blickte in das Gesicht eines stämmigen Gelas. Wach auf! Wach auf! Himmel, Kreuz und Donnerwetter, du bist ein fauler Hund! Erneut trat er mich hart mit dem Fuß. Mit einem Griff schnappte ich seinen Fuß, drehte und er fiel mit einem knochenverdrehenden Schlag, schreiend zu Boden. Der Herr Abt, er möchte dich sehen, du widerspenstiger Blödmann. Ihm ein paar Tritte verpassend, für die Federn, die er mir gegeben hatte, richtete ich meine Robe zurecht und eilte davon. Kein Essen, kein Frühstück, murmelte ich vor mich hin, warum will mich immer jedermann haben, wenn gerade Essenszeit ist? Ich rannte die endlosen Korridore entlang, schwang mich um die Ecken und gab ein paar alten Mönchen, die herumtrotteten, beinahe eine Herzkrise. Doch das Zimmer des Herrn Abts erreichte ich in Rekordzeit. Ich stürzte hinein, fiel auf die Knie und machte meine Respektsverbeugungen. Der Abt prüfte meinen Rekord. Auf einmal vernahm ich ein hastig unterdrücktes Glucksen. Ach, sagte er, der wilde junge Mann, der über Klippen fällt, die Stelzenfüßen mit Fett beschmiert und mehr Betrieb macht, als jeder andere hier. Er hielt inne und schaute mich streng an. Doch du kommst in deinem Studien gut voran, außerordentlich gut sogar, sagte er. Deine metaphysischen Fähigkeiten sind von enorm hoher Qualität. Du bist in deinen geisteswissenschaftlichen Arbeiten so weit fortgeschritten, dass ich dich speziell und persönlich vom großen Lama, Mingya Dongdub, ausbilden lasse. Auf ausdrücklichen Wunsch seiner Heiligkeit wird dir damit eine beispiellose Gelegenheit gegeben. Nun erstatte deinem Lama, deinem Mentor, Bericht. Er entließ mich mit einer Handbewegung und wandte sich wieder seinen Papieren zu. Erleichtert, dass keine meiner zahllosen Sünden zutage gekommen waren, eilte ich weg. Mein Mentor, der Lama Mingya Dongdub, saß da und wartete auf mich. Er blickte mich durchdringend an, als ich eintrat und sagte, hast du dein Fasten schon gebrochen? Nein, Herr, sagte ich, der ehrwürdige Herr Abt hat nach mir gesandt, während ich geschlafen habe, ich bin hungrig. Er lachte und sagte, ach, dachte ich mir's doch, du hättest so einen leidvollen Gesichtsausdruck, als wärst du schlecht behandelt worden. Also, fort mit dir, iss dein Frühstück und komm nachher wieder hierher zurück. Ich brauchte keine Aufforderung dazu. Ich war hungrig und mochte das überhaupt nicht. Wie wenig wusste ich doch damals, obwohl es mir prophezeit worden war, dass mich der Hunger viele Jahre meines Lebens begleiten würde. Gestärkt durch das gute Frühstück und doch etwas verzagten Mutes bei dem Gedanken an noch mehr Arbeit, kehrte ich zum Lama Mingya Dongdub zurück. Er erhob sich, als ich eintrat. Komm, sagte er, wir werden eine Woche im Potala verbringen. Er führte den Weg an und überquerte die Halle ins Freie, wo ein Stammönch mit zwei Pferden wartete. Düster betrachtete ich das mir zugeteilte Pferd, und es blickte noch düsterer zu mir zurück und hielt weniger von mir, als ich von ihm. Mit dem Gefühl des bevorstehenden Schicksals bestieg ich das Pferd und klammerte mich an ihm fest. Pferde sind schreckliche Wesen, unsicher, temperamentvoll und ohne Bremsen. Pferde zureiten, wäre die letzte aller Ausbildungen, die ich hätte besitzen wollen. Wir trotteten vom Gagbori den Bergpfad hinunter. Überquerten die Manilanghangstraße mit dem Pagokaling zu unserer Rechten. Bald ritten wir in das Dorf Schö ein, wo mein Mentor einen kurzen Halt einlegte und erklommen dann mühsam die steilen Treppen des Potala. Mit einem Pferd, die Treppen hoch zu reiten, ist eine sehr unangenehme Erfahrung. Meine größte Sorge war immer die, nicht herunterzufallen. Mönche, Lamas und Besucher marschierten in einem unaufhörlichen Strom die Treppen auf und ab. Einige blieben stehen und bewunderten die Aussicht und andere, die vom Dalai Lama persönlich erwartet wurden, dachten nur an das Interview. Zuoberst auf der Treppe hielten wir an und ich rutschte dankbar und ungelenk von meinem Pferd. Und es, der arme Kerl, gab ein entrüstetes Wiehern von sich und drehte mir den Rücken zu. Zu Fuß gingen wir weiter und kletterten Leiter um Leiter hoch, bis wir die höheren Etagen des Potala erreicht hatten, wo der Lama Mingya Dongdub seine ihm zugeteilten Dauerzimmer neben der Räumlichkeit der Wissenschaft hatte. Sonderbare Geräte von Ländern der ganzen Welt befinden sich in diesem Raum, doch die sonderbarsten Geräte von allen waren jene von einer lange vergangenen Zeit. Schließlich erreichten wir unser Ziel und ich ließ mich für eine Weile, in was nun mein Zimmer war, häuslich nieder. Von meinem Fenster aus, hoch oben im Potala, nur einen Stock tiefer als der Dalai Lama konnte ich über Lhasa und das Tal blicken. Weit entfernt konnte ich die große Kathedrale, Yokang, mit dem goldenen Dachleuchten sehen. Die Ring- oder Linkho-Straße erstreckte sich bis weit in die Ferne und bildete um die Stadt Lhasa herum einen kompletten Rundgang. Gläubige Pilger drängten sich auf der Straße zusammen. Alle kamen, um dem weltgrößten Sitz des okkulten Wissens ihre Niederwerfungen zu erbieten. Ich rätselte über mein Glück, einen solch wunderbaren Mentor wie der Lama Mingya Dongdub zu haben. Ohne ihn wäre ich nur ein einfacher Novize, der in einem dunklen Schlafsaal leben müsste, anstelle beinahe auf der Spitze der Welt. Plötzlich, so plötzlich, dass ich einen Überraschungsschrei ausstieß, packten mich starke Arme und hoben mich in die Luft. Eine tiefe Stimme sagte, so, so. Alles, was du über deinen Mentor denkst, ist, dass er dich hoch hinauf in den Potala bringt und dich mit diesem ungesunden, süßen Konfekt von Indien füttert? Er lachte über meinen Protest und ich war zu blind oder zu verwirrt, um zu realisieren, dass er wusste, was ich von ihm dachte. Schließlich sagte er, wir stehen in Verbindung miteinander. Wir kannten uns in einem vergangenen Leben sehr gut. Du besitzt das ganze Wissen dieses vergangenen Lebens und brauchst lediglich daran erinnert zu werden. Nun aber, haben wir zu arbeiten. Komm in mein Zimmer. Ich richtete meine Robe zurecht, steckte meine Schale zurück, die, als er mich in die Luft hob, herausgefallen war und eilte in das Zimmer meines Mentors. Er bedeutete mir, mich zu setzen. Und als ich mich gesetzt hatte, sagte er, und, hast du dir die Sache mit dem Leben, über die wir letzte Nacht diskutiert haben, überlegt? Ich ließ bestürzt meinen Kopf hängen, während ich antwortete, Herr, ich musste schlafen, dann wollte mich der Abt sehen, dann wollten sie mich sehen, dann musste ich essen und dann wollten sie mich wiedersehen. Ich hatte heute noch gar keine Zeit, um über irgendetwas nachzudenken. Auf seinem Gesicht zeigte sich ein Lächeln, während er sagte, wir werden später über den Einfluss der Nahrung diskutieren. Doch vorerst lass uns weiterfahren mit dem Leben. Er hielt inne und griff nach einem Buch, das in einer fremdländischen Sprache geschrieben war. Inzwischen weiß ich, dass es die englische Sprache war. Er blätterte Seite um Seite um und endlich fand er das, wonach er suchte. Er reichte mir das offene und mit einem Bild versehene Buch hinüber und sagte, weißt du, was das ist? Ich schaute auf das Bild, doch es war so gewöhnlich, dass ich die seltsamen Worte darunter betrachtete. Sie bedeuteten mir gar nichts. Ich gab das Buch zurück und sagte vorwurfsvoll, Sie wissen doch, ehrenwerter Herr Lama, dass ich das nicht lesen kann. Aber erkennst du etwas auf dem Bild? Fuhr er hartnäckig fort. Nun, ja, es ist nur ein Naturgeist und nicht anders als irgendeiner hier. Ich wurde immer verwirrter. Worum ging es eigentlich? Der Lama öffnete das Buch erneut und sagte, in den weit entfernten Ländern über dem Meer sind die allgemeinen Fähigkeiten, einen Naturgeist zu sehen, verloren gegangen. Wenn jemand einen solchen Geist sieht, wird es als Witz angesehen. Der Seher wird buchstäblich zum Angeklagten, wenn er Ding sieht. Die westlichen Menschen glauben nicht an Dinge, wenn sie nicht in Stücke reißen, oder in der Hand halten oder in ein Käfig sperren können. Ein Naturgeist wird im Westen als Fee bezeichnet, und auch den Märchen schenkt man keinen Glauben. Das erstaunte mich sehr. Ich konnte schon immer Geister sehen und betrachtete sie als etwas völlig Natürliches. Ich schüttelte meinen Kopf, um ihm vom Nebel etwas zu befreien. Der Lama Mingya Dongdub sprach weiter, sämtliches Leben, wie ich es dir gestern Nacht erklärt habe, besteht aus sehr schnell schwingender Materie, die eine elektrische Ladung erzeugt. Die Elektrizität ist das eigentliche Leben der Materie. Wie bei der Musik gibt es verschiedene Oktaven. Stell dir vor, dass der durchschnittliche Mann von der Straße auf einer bestimmten Oktave schwingt. Ein Naturgeist und ein Geist dagegen wird auf einer höheren Oktave schwingen. Und weil der durchschnittliche Mensch nur auf einer Oktave lebt, denkt und glaubt, sind die Menschen anderer Oktaven unsichtbar für ihn. Ich zupfte an meiner Robe herum und dachte darüber nach. Das ergab keinen Sinn für mich. Ich konnte Geister und Naturgeister sehen und von daher sollte eigentlich jedermann auch in der Lage sein, sie zu sehen. Der Lama, der meine Gedanken las, erwiderte, du siehst die Aura der Menschen, jedoch die meisten anderen Menschen nicht. Du siehst Naturgeister und Geister. Die meisten Menschen jedoch nicht. Alle sehr kleinen Kinder sehen solche Dinge, das kommt daher, weil sie noch sehr jung und aufnahmefähiger sind. Und während das Kind älter wird, vergröbelt die Fürsorge des Lebens die Wahrnehmung. Im Westen werden Kinder, die ihren Eltern erzählen, dass der Spielkamerad, mit dem sie spielen, ein Geist ist, Lügen gestraft oder der, blühenden Fantasie wegen ausgelacht. Das Kind ist über eine solche Behandlung betrübt und überzeugt sich nach einer Zeit selbst, dass alles nur Fantasie war. Du, aufgrund deiner speziellen Erziehung siehst Geister und Naturgeister und wirst sie immer sehen, genauso wie du immer die Aura sehen wirst. Dann sind selbst die Naturgeister, die sich um die Blumen kümmern, dasselbe wie wir? Fragte ich. Ja, erwiderte er. Sie sind dasselbe wie wir, außer, dass sie schneller schwingen und dass ihre Materieteilchen weiter auseinander liegen. Deshalb kannst du die Hand direkt durch sie hindurchstecken, genauso wie du deine Hand direkt durch einen Sonnenstrahl strecken kannst. Haben sie dann schon jemals einen Geist berührt, ich meine, angefasst? Erkundigte ich mich. Ja, das habe ich, erwiderte er. Man kann es tun, wenn man seine eigene Schwingungsrate erhöht. Ich werde dir davon erzählen. Mein Mentor griff nach seiner Silberglocke.